Hallo zusammen. Was ihr jetzt gleich hier hört, ist ein Prototyp und zwar für ein Format namens Ein Spiel und seine Geschichte. Zwei Hinweise vorneweg. Diese Aufnahme geschah auf der Bühne unserer Stay Forever Convention im Juni 2024 vor rund 400 Besucherinnen und Besuchern. Ihr hört also einen Live-Mitschnitt, aber keine Sorge, die Audioqualität ist sehr gut. Und zweitens, wir hatten auf dieser Bühne auch eine Leinwand, auf der ich einige Bilder gezeigt habe. Die Geschichte, die ihr gleich hören werdet, funktioniert auch ohne diese Bilder, denn wir beschreiben alles. Aber wie jede unserer Episoden hat auch diese hier Kapitelbilder. Also sofern euer Podcatcher die unterstützt, seht ihr dort genau das Gleiche, was auch das Publikum vor Ort gesehen hat. Alternativ haben wir ein paar der wichtigsten Bilder auch in die Shownotes gelegt. Die sollte jeder Player anzeigen können. Auf jeden Fall aber sind sie auch auf unserer Webseite www.stayforever.de anschaubar. Aber wie gesagt, für den Genuss der Erzählung sind die Bilder gar nicht notwendig. Vielleicht macht das Kopfkino sogar mehr Spaß ohne sie. Und damit springen wir jetzt rein in ein Spiel und seine Geschichte. Ach ja, nachdem das hier ja ein Prototyp ist, würde uns euer Feedback sehr interessieren. Also schaut gerne bei uns auf der Webseite im Forum vorbei und sagt uns bitte, was ihr davon haltet und ob wir sowas nochmal machen sollen. Aber jetzt viel Vergnügen.
Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Also, was passiert jetzt hier? Heute früh hatte ich es schon angekündigt. Es ist ein Experiment. Wir versuchen ein neues Format. Und zwar erzähle ich heute von einem Spiel, das keiner von euch kennt. Und vor allem auch, das Gunnar nicht kennt. Aber ich verspreche euch, es wird trotzdem eine interessante Geschichte werden. Ich erzähle diese Geschichte dir, Gunnar. Und du wirst auch
nicht
mit eingebunden.
Euch. Ist für mich.
Ihr seid die stillen Zuhörer. Vielleicht gibt es auch eine Gelegenheit, dass ihr nochmal Gunnar helfen könnt. Du wirst auch mit eingebunden. Ich habe auch Dinge für dich zu tun. Nachdem wir das auch Audio mit aufnehmen, werde ich dich auch häufiger bitten, Dinge zu beschreiben. Aber in erster Linie möchte ich dir die Geschichte erzählen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Kommentare, dann zögere nicht, das zu sagen. Eine Warnung muss ich vorweg schicken. Das, was wir jetzt hier sehen werden im Laufe dieser Stunde, 90 Minuten, schauen wir mal, wie lange es dauert, ist nicht jugendfrei. Also falls hier Kinder im Raum sein sollten, die noch nicht aufgeklärt sind, wäre jetzt eine echt gute Möglichkeit, im Moment das zu tun. Oder, oder vielleicht einmal rauszugehen, bis diese Sitzung vorbei ist. Okay. Gunnar, wir nähern uns dem Thema heute, so wie ich mich dem auch genähert habe, wie bin ich auf dieses Spiel gekommen, über das Thema Spielecover. Denn wir wissen alle, es gibt Spielecover, die uns irgendwie ansprechen, die was Faszinierendes haben. Unser Grafikerkollege, der Paul, hat ja jetzt auf unserer Webseite schon zweimal so Top-10-Listen gemacht mit interessanten Covern. Zum Beispiel war das letzte zu Might and Magic und das war sein Favorit, sein liebstes Might and Magic-Cover, weil diese Karte so die Fantasie anregt, was man wohl in diesem Spiel erlebt. Und ich habe auch im Vorfeld mal Fabian gefragt, was ist denn für ihn spontan ein Spielecover, das er total ansprechend findet, und er hat Super Mario Bros. 3 genannt. Vermutlich, ich habe nicht gefragt, warum, ich nehme an, wegen der Farbe. Und Henna habe ich auch gefragt und wenig überraschend, es ist Quake 3, da wegen der Klarheit, wegen dem Symbol und so weiter. Und dich habe ich auch gefragt im Vorfeld und gesagt, sag mir mal Spielecover, die du besonders ansprechend findest, und dann hast du so Dinge gesagt wie zum Beispiel Outlaws.
So schön.
The Dick.
So schön.
Mafia.
So schön.
Ich hatte dich das gefragt, nachdem ich eigentlich schon ein Cover rausgesucht hatte für dich. Wir kennen uns ja schon lange, ich kenne deinen Geschmack. Aber schauen, ob es treffend gewesen wäre. Ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass du das Arkham-Cover besonders schön fandest.
Ja, das ist super.
Finde ich nämlich auch sehr, sehr schön. Und damit kommen wir zu dem Spiel, das ich heute bespreche. Denn das hat ein Coverbild, das mich besonders angesprochen hat. Und deswegen habe ich es mir dann auch, ich habe es ersteigert. Ich war damals nicht dabei, aber es ist ein PC-Spiel. Und ich habe es jetzt hier mitgebracht. Und ich würde dich bitten, dir das mal anzugucken und noch nicht reinzugucken in das Spiel, aber mal das Coverbild zu beschreiben, dass du das siehst. Ich zeige es euch natürlich auch.
Oh. Das ist ein extravagantes Cover, das aussieht wie aus dem Golden Age der Speculative Fiction, wie ein altes Science-Fiction-Cover, wie von so einem Groschenroman damals. Es gab doch diese Zeit, wo Science-Fiction daraus bestand, dass man nicht in fremde Welten gereist ist, sondern den Amazonas hochgefahren ist und da eine vergessene Zivilisation gefunden hat. So sieht das aus, als wäre da hier der Held im Vordergrund den Amazonas hochgereist, hätte da ein Monster gefunden in einer Höhle und eine gefährliche, aber verführerische Hohepriesterin.
Was macht die gerade?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, die Situation ist nicht so ganz klar. Ich hätte gedacht, die bedroht den Mann im Vordergrund, der ja offenkundig ein Taucher ist oder ein Abenteurer vielleicht, und will den stechen. Und das sympathische Monster im Hintergrund versucht, den Helden zu retten.
Ja, sehr gut. Beschreib mal schnell die Packung. Was ist das für eine Art von Packung?
Das ist eine Packung in einem Format, das ich so noch nie gesehen habe. Das ist ein Zeitschriftenformat fast. Ja, es fühlt sich an wie eine Zeitschrift, als könnte man sie aufblättern. Das ist flach, es ist keine Schachtel. Es ist offenkundig eher wie so, wie so eine Broschüre, so eine gefaltete, wo was drinsteckt. Ein bisschen wie... Eine Mappe. Ja. Das war das Wort.
Das ist das Wort.
Genau, wie eine Mappe. Genau, es fühlt sich an wie eine Mappe. Was das Motiv aber natürlich sehr schön zur Geltung kommen lässt, weil es so groß ist.
Was glaubst du, von wann das ist, dieses Spiel?
Das ist eine gute Frage. Ich habe den Eindruck, dass das ist nicht aus den 1920ern, wie das Cover anzeigt.
Das wäre sensationell.
Ja, das wäre schon ganz schön gut. Ja, vielleicht ist es ein Spiel, das über die Zeit zu uns gekommen ist. Ich würde denken, das ist von 1985, plus minus 2 Jahre.
Das ist die PC-Version, die ist von 84, das Original für den Apple II ist von 83. Also, sehr gut. Und mit dieser zeitlichen Einordnung im Hintergrund, was würdest du glauben, was für eine Art Spiel das ist? Und den Namen müssen wir auch noch sagen, wie heißt es denn?
Das Spiel heißt Forbidden Quest, mit einem neumodischen TM dahinter für Trademark. Also hat schon jemand sich da Gedanken drüber gemacht, dass man auch eine Fortsetzung noch macht. Und das hat übrigens ein sehr schönes Logo. Das ist echt nicht bei vielen Spielen in den 80ern so. Der Logogeschmack dieser Jahre war ganz anders. Ich würde denken, das ist ein Spiel, das eine Reise an einen unbekannten Ort symbolisiert. Ich würde denken, das ist kein Rollenspiel. Rollenspiele waren ja zu der Zeit nicht so formalisiert. Ich denke eher an ein Spiel in dem Vibe von Seven Cities of Gold, aber eine einfachere Version davon.
So ein Strategie-Explorationsspiel sozusagen.
Ja, aber nicht so ein starkes Strategieding. Ich glaube, da läuft man viel rum und läuft in irgendwelche, weicht Monstern aus auch. Ich glaube, das hat eine Action-Komponente zu der Zeit dann.
Okay, es ist ein Text-Adventure. Damit sind wir ja schon mal in deinem Metier. Ja,
voll in meinem Metier.
Sehr gut, da werde ich deine Expertise dann auch noch brauchen. Und das stammt von einer Firma namens Priority Software. Ich frage gar nicht erst, ich glaube nicht, dass du davon schon mal gehört hast. Das muss man auch wirklich nicht. Aber wir lernen die jetzt noch näher kennen. Okay, vielen Dank dafür. Du kannst es erstmal wieder hinlegen. Wir werden das nachher schon noch zur Hand nehmen. Ich habe erstmal geguckt, ich kannte dieses Spiel nicht, ich habe erstmal geguckt, was man im Internet eigentlich findet zu Forbidden Quest. Und das ist nicht sonderlich viel. Aber im Jahr 2017, da gab es ein Video auf der US-Seite The Escapist von Ben Yahtzee Crusher.
Oh.
Und der hatte nämlich eine Videoserie namens Judging by the Cover, deren Prämisse es war, dass er sich irgendein random Spielecover rausnimmt und dann versucht, sich zu erschließen, worum es eigentlich geht, in dieser humorvollen Yahtzee-Art und Weise. Und dieses Video von ihm, das beginnt...
One question is immediately raised. What the fuck is Forbidden Quest?
Mit dieser Frage. What the fuck is Forbidden Quest? Er versucht dann da so ein bisschen sich zu erschließen, was wohl passiert, macht so ein paar Witzchen über die Vorderseite und dann schaut er sich noch die Rückseite an und macht da eine interessante Entdeckung.
We turn to the back page to seek answers and instead find further questions. Why is the Bikini Lady's undercarriage now edited out by a blue oval? So it looks like our hero's being attacked midway through a game of frisbee.
Und in der Tat, wenn du dir die Packungsrückseite anguckst, jawohl, da ist ein blauer Punkt über den Lenden dieser mysteriösen Hohepriesterin, wie du das genannt hast. Und diese beiden Fragen, die Yahtzee da gestellt hat und die er übrigens auch nicht aufklärt in dem Video, weil darum geht es auch nicht, die sollen heute beide unsere Leitfragen sein. What the fuck is Forbidden Quest? Und was mich wirklich fasziniert hat, ist die Frage, was soll der blaue Punkt? Denn wenn du dir die Vorderseite anguckst, ist ja offensichtlich keiner drauf. Warum ist ein blauer Punkt auf der Rückseite, aber keiner auf der Vorderseite? Und das war gar nicht so einfach rauszufinden, aber wir wollen das heute gemeinsam mal probieren. Und ich habe das nächste Ding für dich, Gunnar. Denn wir wollen erstmal schauen, was ist denn eigentlich dieses Forbidden Quest? Und natürlich hat dieses Spiel auch ein Handbuch. Das habe ich hier für dich dabei. Schlag mal bitte die erste Seite auf. Da habe ich hilfreicherweise die Hintergrundgeschichte übersetzt und würde dich bitten, das mal vorzulesen.
500 Jahre sind seit dem Ende des intergalaktischen Bürgerkriegs vergangen, der die Handelsrouten der United Alliance of Planets zerstört hat. Viel Technologie ging verloren. Die Planeten sind in Chaos und Verfall abgeglitten. Die Maschinen laufen nicht mehr. Etwas muss passieren, bevor die Zivilisation zugrunde geht. Trotz des strikten Verbots bist du in deinem privaten Raumschiff, der Paradox, losgeflogen, um den Gerüchten um ein untergegangenes außerirdisches Reich nachzugehen. Seit Jahrhunderten kursieren Geschichten über ein Volk überlegener Wesen, das am Rand der Galaxie existiert haben soll. Mächtige Magnetfelder und seltsame Nebelwolken verhindern detaillierte Scans dieser Region des Weltraums. So gering die Erfolgsaussichten auch sein mögen, und du bist nun unterwegs, um diese außerirdische Zivilisation aufzuspüren und mit Hilfe ihres Wissens die Ordnung in der United Alliance of Planets wiederherzustellen. Wie geil ist denn das?
Also keine Queste irgendwo in den Amazonas, sondern schon eine klassische Science-Fiction, so mit Raumschiff und Planeten. Und wenn du aufgepasst hast, dann kannst du jetzt auch beantworten, warum das Forbidden Quest heißt, das Spiel.
Weil er in eine Zone fliegt, wo er nicht hin darf.
Genau, genau. Ja. Es wurde strengstens verboten, dass man da hinfliegt. Aber unser Held, und in diesem Fall ist es wirklich ein Protagonist, also das wird im Spiel männlich definiert, der setzt sich über dieses Verbot hinweg.
Wegen der seltsamen Nebelwolken,
die gefährlich sind. Wegen der alten Zivilisation vor allen Dingen und ihrer Technologie. Okay, jetzt haben wir die Rahmenhandlung definiert, aber was ist denn die Aufgabe? Also wann hat man das Spiel gewonnen, was ist das Ziel? Das beschreibt das Handbuch auch, das müssen wir jetzt nicht vorlesen, sondern ich frage dich einfach als Text-Adventure-Experten, der Gunnar ja ist. Es gibt selbst innerhalb dieser Kategorie der Text-Adventures auch nochmal Unterkategorien, grob gesagt. Und da ich frage dich mal, weißt du, Gunnar, kannst du definieren, was ein Treasure-Hunt-Spiel ist? Ein Treasure-Hunt-Text-Adventure.
Naja, sowas wie Zork, oder? Das erste Zork ist ein klassisches Treasure-Hunt-Spiel, wo du halt nicht nur, wo du Punkte kriegst dafür, dass du Schätze im Spiel findest, und zwar viele, und wo es nicht so stark Quest-Items gibt, die du einzeln findest, die dann, also das Ziel, das Schwert des Todes oder so, sondern wo du viele verschiedene Sachen finden musst und so eine Gesamtscore kriegst, oder?
Ja, ganz genau. Wunderbar. Zork ist auch ein gutes Beispiel. Das allererste Text-Adventure, Colossal Quest, das war genau das. Geh in eine Höhle, finde möglichst viele Artefakte, bringe sie wieder zurück an die Oberfläche. In dem Fall waren das 15 Schätze damals in der Höhle. Bei Zork sind das 19 Schätze, die du finden musst. Auch Adventureland zum Beispiel, auch eines. Also diese ganzen frühen Text-Adventure, die definierenden, waren alle Treasure Hunts. Die haben noch keine Geschichte mit Spannungsbogen erzählt, sondern finde Schätze, bring sie wieder zurück. Und das hier, Forbidden Quest, ist auch ein Treasure Hunt. Das heißt, auch hier 15 Gegenstände sind verstreut in diesen Planeten, wo man dahin fliegt, und man muss sie finden und bergen. Das Spiel sagt dir nicht, welche Gegenstände du finden musst. Es sagt dir nicht, wo du sie hinbringen musst. Es sagt dir auch nicht, ob du einen gefunden hast, sondern es hat eine Score-Anzeige. Und wenn du den richtigen Gegenstand an den richtigen Ort legst, dann siehst du, dass deine Score-Anzeige um 50 Punkte hochgeht. Und das ist dein Indikator, dass du etwas richtig gemacht hast.
Das ist ja der Hammer.
In diesem Fall musst du ein Raumschiff finden, ein außerirdisches, und musst dort in ein Wandfach legen. Schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Das ist im Original ein Spiel für den Apple II. Da war jetzt grafisch noch nicht so viel los. Das ist so ein klassisches Text-Adventure. Und das Spiel beginnt mit einem Notfall. Man ist da gerade in seinem Raumschiff und wird da von einem Meteoriteneinschlag aufgeweckt. Jetzt müssen wir schnell die Versiegelung aktivieren, sonst erstickt man da. Und dann kann man sich in dem Raumschiff umschauen, und das ist eine Schrottmühle. Das kann man nicht anders sagen. Das Cockpit ist eng und vollgestopft mit Müll. Im Maschinenraum riecht es nach verbranntem Plastik. Wenn da nicht so ein Schutzschild vor dem Reaktor wäre, würde man sofort gegrillt von der Strahlung. Also das hat nie der TÜV abgenommen. Der Luftschläuche, da liegt ein zerschlissener Raumanzug. Die innere Tür ist aus der Form gebogen. Die Kontrollen sind zu schwarzen Klumpen zerschmolzen. Im Maschinenraum ist in der Wand eine Schlafkoje reingequetscht. Daneben ein staubiges Schließfach, das ist das einzige Möbel, und so weiter. Und dann kommt nach ein paar Zügen die Landesequenz, also der Anflug auf den Planeten. Dann muss man die Landesequenz einleiten. Und dann ist das eine Bruchlandung auf diesem Planeten. Man kommt überhaupt nur aus diesem Raumschiff raus, indem man einen Blaster findet und ein Loch in die Außenwand schießt. Also es ist klar, mit dem Ding werden wir nicht mehr zurückfliegen. Und auf dem ersten Planeten sieht es auch nicht viel besser aus. Der ist ziemlich trostlos. Man ist da in so einem öden Talkessel. Der wird von der Sonne gnadenlos gebacken. Gleichzeitig regnet es aber. Säureregen. Wenn wir den Raumanzug nicht anhaben, werden wir davon auch direkt getötet. Und ja, dann guckt man sich da um, geht durch so ein Canyon, findet die Ruinen einer außerirdischen Stadt und so weiter. Also es ist ab dann ein typisches Text-Adventure, so wie wir uns das vorstellen. Wir werden dann auch noch einen zweiten und einen dritten Planeten besuchen und wie gesagt ein Raumschiff finden, mit dem wir dann auch wieder zurückfliegen können. Und dieses Spiel ist vollgepackt mit den Schikanen, die Spiele dieser Ära haben. Und da sind ein paar so schöne dabei, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Wenn du das Handbuch nochmal nimmst.
Ich freue mich schon jetzt auf das Labyrinth.
Schlag mal bitte die nächste Seite auf und lies mal vor, was da groß auf der Seite in der Mitte steht.
Warning. This adventure is known to contain mazes. Ich hab's gewusst.
Und lies mal den nächsten Satz da drunter vor.
These are the dreaded curse of most adventures. Mazes require careful detailed mapping.
Das reicht schon. Also wir lernen da, der Designer des Spiels, Bill Pryor, den werden wir gleich noch kennenlernen, der wusste, dass Labyrinthe scheiße sind. Aber er hat trotzdem eines eingebaut. Und ich hab mit ihm gesprochen, habe ihn natürlich auch gefragt, was soll das denn? Und dann sagte er, naja, er ist davon ausgegangen, dass das halt so sein muss. Ja, ein Text-Adventure im Jahr 83 muss ein Labyrinth enthalten. Und diese Beschreibung enthält auch noch einen hilfreichen Tipp, nämlich, dass man in manchen Labyrinthen auch Gegenstände ablegen kann, um sich so den Weg zu markieren, so Brosamenmäßig. Siehst du, was da steht? In some mazes. Weißt du warum? Es gibt im Spiel zwei Labyrinthe. Das eine ist ein Unterwasserlabyrinth. Und wenn du da einen Gegenstand ablegst, wird er sofort von der Strömung weggetragen und ist für immer verschollen. Ja, danke, Bill, für diesen hilfreichen Tipp. Es gibt in diesem Spiel versteckte Zeitlimits oder Bestrafungen. Wenn man mit dem Raumschiff auf dem zweiten Planeten dann landet, das ist ein Dschungelplanet. Und da erlebt man dann, geht man aus dem Raumschiff raus, erlebt ein Abenteuer, kommt dann aus dem Raumschiff zum Raumschiff wieder zurück. Und dann passiert eins von zwei Sachen. Entweder man stellt fest, das Raumschiff ist weg, weil es nämlich wieder weggeflogen ist in der Zwischenzeit. Das weiß man nicht, das sagt einem keiner, das findest du nur raus, wenn du zu lange gebraucht hast. Oder es ist noch da, dann gehst du ins Raumschiff rein und wirst in der Luftschleuse von einer Giftschlange gebissen und bist tot. Weil du nämlich beim Verlassen des Raumschiffes die Tür abschließen solltest. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du Stunden später bestraft, wenn du wieder hin zurückkehrst. Diese Art von Spiel. Es gibt auch Moon Logic. Moon Logic, na, du weißt Bescheid, irgendwas, was nur in Adventures so funktioniert. In diesem Dschungel ist eine Hängebrücke und darauf steht ein Alien, so als Wächter. Der möchte einen Gegenstand haben offensichtlich. Und wenn du dem einen Gegenstand aus dem Inventar gibst, dann guckt er den so an und schmeißt ihn dann von der Brücke ins Wasser. Wenn sie ihm nicht gefällt. Ist dann weg, ne? Kann man das Spiel an der Stelle aufgeben. Was das Alien haben möchte, ist, du hast vorher so eine Kugel gefunden, in der ein Loch drin ist. Und in dieses Loch, in dieser Kugel, kannst du Staub reintun. Dann stellt sich raus, dieses kugelige Gefäß ist eine Urne und der Staub ist Asche von einem anderen Alien. Und das zusammen ist in dieser Galaxis ein Wertgegenstand. Und das möchte das Alien haben. Sagt dir das vorher jemand? Nein, natürlich nicht. Das finden wir schön durch Trial and Error raus. Das Spiel hat aber auch etwas, was wir vor einer Weile kennengelernt haben in Planetfall. Und zwar Gegenstände, die dir nicht exakt beschrieben werden. Hier ist ein Beispiel. Du findest eine Hollow Tube und wenn du die anguckst, gibt es diesen Beschreibungssatz. The tube's about 3 inches long and a half inch in diameter with a small hole through the center. Also ungefähr 8 Zentimeter lang, ein bisschen mehr als 1 Zentimeter Durchmesser, ein kleines Loch ist da drin. Was ist das genau? Dieser Beschreibung nach.
Ich bin nicht sicher. Also, das Loch muss ja eine die Funktion muss ja durch das Loch bestimmt sein.
Das wird dir nicht sofort klar, was das ist?
Nein.
Nach der Beschreibung?
Seine Flöte.
Erinnerst du dich an das gebogene Metall aus Planetfall, das dann ein Magnet war?
Ja.
Weil vielleicht die Beschreibung ein bisschen ungenau war. Das hier ist eine Flöte.
Ja.
Du hast es richtig erraten.
Ja.
Genau. Aus dieser Beschreibung her, ja.
Weil eine Flöte hat ja nur ein Loch. Hätte da gestanden, es hat 5 Löcher in unterschiedlichen Größen vielleicht.
Ja. Aber da merkt man die Text-Adventure-Expertise. Du bist Kummer gewohnt offensichtlich.
Ich habe alles gemacht schon.
Ja. Und apropos Raten. Es gibt diese schöne Sequenz in diesem Spiel, dass wenn du eine Weile unterwegs bist, in Zug 185, da ist man auf dem ersten Planeten, dann sagt das Spiel so nebenbei, you feel a localized discomfort. Was sagt dir das, Gunnar? Als erfahrener Adventure-Spieler.
Dass du an einem Körperteil einen Druck verspürst, dass irgendwas mit deinem Körper ist. Vielleicht ein Strahl, irgendwas, eine Belastung, irgendwas der Art.
Ha, okay, wenn du ein paar Schritte weiterläufst, 10 Züge weiter, sagt das Spiel, the discomfort is becoming intolerable. Was jetzt?
Ja, du kannst ja nicht in die Richtung nicht weiter. Also wenn du zurückgehst, geht dann der Discomfort weg?
Nein.
Ah, wie blöd. Ist
egal, was du machst. Nach einer bestimmten Zahl Züge, 10 Züge in diesem Fall, kommt die zweite Meldung. Also es wird jetzt dringend. Ne? Du hast jetzt noch 5 Züge, dann passiert was Schlimmes.
Es ist ein Gegenstand im Inventar, der mir schadet.
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber nein, das ist es nicht. 5 Züge weiter, sagt das Spiel. You double up in agony as your bladder bursts. Even heroes go to the bathroom.
Ich habe das sehr gut erkannt mit dem Körperteil.
Und die richtige Lösung ist?
Muss pissen.
Pee.
Ja.
Ah. Also das sind so Schikanen, die Text-Adventure-Spiele diese Ära einfach haben. Ne? Ja. Die wollen dich schon quälen als Spieler. Aber dieses Spiel Forbidden Quest hat noch eine ganz besondere Herausforderung, die ich so ehrlich gesagt noch nicht bei einem anderen Spiel gesehen habe. Und dazu musst du jetzt nochmal in die Packung schauen und uns sagen, was du da drin findest.
Alles?
Also das, was für dich heraussticht.
Ah, eine Grafik, eine gedruckte Grafik. Und jetzt erfahre ich hier, diese Grafik ist ein R-Text-Print. Und dieser Print hier heißt Clearing, also die Lichtung. Und dann sind hier noch mehrere Kunstdrucke drin, R-Text-Print. Und das R-Text hat einen Trademark. Das hier ist ein R-Text-Adventure, wie ich gerade sehe. Der Clou bei diesem Spiel ist, dass das Grafiken mitliefert, aber halt nicht im Spiel, weil wir ja in den fucking 80ern sind, sondern halt als Ausdruck. Wie geil. Ist viel besser, als wäre es im Spiel.
Es ist sogar noch besser als das. Ich lese dir mal vor, was auf der Packungsrückseite steht. Forbidden Quest ist das erste aus einer Reihe von R-Text Adventures, die fesselnde Prosa mit 5 für dieses Spiel geschaffenen Kunstdrucken verbindet. In diesen 5 Bildern sind Hinweise versteckt, die gefunden und im Spiel angewendet werden müssen.
Hier sind nur 4.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Such dir mal eins aus und beschreib uns mal, was da drauf zu sehen ist auf einem von diesen Bildern. Oben steht immer ein Name drauf.
Also ja, ich nehme das Bild 5 Power Station.
Okay.
Ja, ist das okay?
Power Station.
Genau, hier sehen wir in einer Art Seitenansicht.
Das ist hier auf dem, das rechte hier.
Das ganz rechte, genau. Hier sehen wir in einer Art Seitenansicht so einen Schnitt durch sowas wie eine Maschinenhalle vielleicht oder einen Funktionsraum in einem Raumschiff. Und da steht der Mensch, den wir vom Cover kennen, nehme ich an. Das ist scheint der Protagonist zu sein. Richtig. In seinem Raumanzug mit seinen Luftbehältern auf dem Rücken. Und manipuliert einen Hebel an einer sehr großen und kompliziert erscheinenden Maschine.
Ja, sehr gut beschrieben. Auf den ersten Blick hast du irgendeinen Gedanken, was da ein versteckter Hinweis sein könnte an diesem Bild?
Ich finde, hier sind erstaunlich viele runde Elemente auf dem Ding, mehr als irgendwie nötig sind. Und das gibt mir aber keinen Hinweis.
Okay, pass auf, wir machen das gleich konkreter. Ich sage noch schnell was zu diesen Bildern. Also, wie wir gerade vorgelesen haben, in der Packung sind 5 von diesen Drucken. 4 davon sind schwarz-weiß und einer farbig. Jetzt ist in meiner Packung, ich habe die auf eBay gekauft und wusste nicht, was zur vollständigen Set dazugehört, sind nur die 4 schwarz-weißen Bilder drin. Der farbige Druck, den haben wir aber irgendwie trotzdem. Das wäre nämlich das Coverbild. Das ist einfach nochmal das 5. Du siehst, da unten drunter steht auch Lair. Das ist auch der Name dieses Bildes. Und das ist auch wichtig, denn wie das funktioniert ist, im Spiel haben alle Räume Namen und du musst, wenn du in einen Raum kommst, dessen Name identisch ist mit einem dieser Drucke hier, dann weißt du, ich bin jetzt in diesem Raum. Und wir machen schnell ein Beispiel. Das hier ist der Raum Clearing im Spiel. Den erreicht man auf diesem ersten Planeten. Das ist das erste Bild, das du siehst. Und hier ist das dazugehörige Bild. Und das da ist die Beschreibung, die das Spiel dir gibt über diese Situation. Lies es mal vor und dann kannst du mal spekulieren, was man hier wohl machen muss und was der Print dir sagt, wie der dir dabei helfen könnte.
The rubble opens here, forming a small clearing. There's a vicious-looking monster here. It resembles the fabled meat-eating wasbite. Das ist ein Wasbite.
Ja, also ja, es sieht einigermaßen bedrohlich aus. Es hat jedenfalls lange Krallen. Also 2 Fragen. Erstens, was glaubst du, was könnte die Lösung dieser Situation sein? Und das erfordert nur eine einzige Eingabe an der Stelle. Und zweitens, was ist wohl der in diesem Bild versteckte Hinweis? Und ich gebe dir auch noch einen kleinen Tipp. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ich habe eine grundsätzliche Frage. Wie stellt das Spiel seine Richtungen dar? Also wie weißt du, wo du hingehen kannst, in welche Richtung?
Gar nicht. Also es ist keines dieser Spiele, das dir sagt, hier gibt es Ausgänge nach Norden, Süden und so weiter, sondern du musst es ausprobieren. Mhm. Wobei, das stimmt nicht ganz. Du kommst manchmal in Orte, die heißen zum Beispiel Nord-Süd-Korridor oder sowas. Und manchmal wird dir ein Ausgang geschildert, aber nicht immer.
Und manipulierbare Gegenstände zeigt das logischerweise auch nicht an.
Doch. Ja, ja. Okay. Wenn hier ein Gegenstand wäre, den du benutzen kannst, dann wird dir das angezeigt. Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, da ist eine Säule, die ist umgestürzt und daneben steht eine Säule, die ist angeschlagen, aber noch stabil. Wenn das Monster, der Wasbite, mich biten will in meinen Was, dann würde ich zu der Säule laufen und Topple Column eingeben, also versuchen, die Säule umzustürzen, damit er auf den Wasbite fällt.
Nein.
Dann würde ich versuchen, die Treppe hochzufliehen, weil die Treppe mir den Hinweis gibt auf einen anderen Ausgang.
Also du hast die erste Frage beantwortet. Der Hinweis in diesem Bild ist die Treppe. Denn im Spiel gibt es selbst, wenn du Examine Location oder was auch immer eingibst, das Spiel verschweigt absichtlich, dass es hier eine Treppe gibt. Du musst das Bild haben, um zu wissen, dass man hier nach oben gehen kann.
Oh, mein zweiter Tipp. War nicht so schlecht, fand ich.
Ja, das war schon, also ich meine, das ist schon mehr, als ich geschafft habe. Und ja, das ist durchaus ein Applaus wert. Ich zeig dir schnell die Lösung für diese Monstersituation. Die Lösung lautet, die Pfeife einzusetzen. Denn das ist offensichtlich so eine Art Hundepfeife für Gruselmonster. Und dann rennt es weg. Und nein, bevor du fragst, nein, es gibt keinen Hinweis im Spiel, dass die Pfeife so funktioniert oder dass dieses Monster auf Pfeifen reagiert. Das ist ausprobieren.
Toll.
Ja. Aber weißt du was, wir machen das einfach noch mal ein bisschen konkreter. Denn wir haben ja die viel interessantere Frage. Wir haben ja noch dieses Coverbild hier. Ja, und das ist ja genauso eine Situation. Und ja, du brennst sicher darauf zu erfahren, was das eigentlich für eine Situation ist und wo hier die versteckten Hinweise sind.
Unbedingt.
Und weißt du was, das lasse ich dich einfach selber rausfinden. Ich habe hier für dich in der Emulation das Spiel laufen. Moment, das machen wir noch ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt.
So. Das hat mir keiner vorher gesagt.
Jetzt wechseln wir schnell den Platz. Du setzt dich hier rüber. Okay, das Text-Adventure hier läuft und wir sind jetzt auf dem zweiten Planeten. Das ist, wie gesagt, dieser Dschungelplanet. Du warst echt gar nicht so verkehrt mit deiner Amazonas-Connection, weil wir sind hier angekommen in einem Tempelkomplex. Und in diesem Tempelkomplex, da bist du durchgelaufen. Und als kleinen Tipp, du hast vorher schon mal an einer Wand so Zeichnungen gefunden. Da ist ein Tentakelmonster drauf und so ein paar Noten sind da zu sehen. Und jetzt stolperst du in das Lair. Und du erkennst sofort, ach Lair, das war doch hier auf diesem Bild. Und jetzt ist die Frage, was machst du denn jetzt? Schau dir das Bild gerne nochmal an, was die Hinweise angeht und so. Und du darfst auch gerne das Publikum einbeziehen. Also wenn du Rat brauchst, ja, vielleicht schafft ihr das gemeinsam zu lösen. Eure Aufgabe hier ist diese Situation, also diese bedrohliche Situation, naja, noch ist sie nicht so bedrohlich, aber das wird sie gleich werden, zu lösen und die zwei Gegenstände mitzunehmen, die du in diesem Raum brauchst.
Was mich schon mal ganz bisschen irritiert, ist, dass hier von der hübschen Prinzessin die Rede ist, aber dass das Monster nicht erwähnt wird in der Raumbeschreibung.
Aha. Ist euch auch aufgefallen. Haben wir schon was gelernt, ne? Ja, richtig.
Ich würde denken, ich würde in dieser Sondersituation immer erstmal warten und gucken, ob das Spiel eine Sache macht und wenn ich dabei sterbe, mach ich es nochmal.
Ja, also mach das mal.
Ist das legitim?
Ja, ich lese mal vor, was passiert, genau. Time passes.
Das ist unter uns Adventure-Profis, ist das ein Anzeichen dafür, dass hier nichts passiert, wenn man wartet.
Mhm.
Ah,
time
doch.
Passes. The princess seems to be irritated with your actions. A red flush enters her face as every muscle in her body tenses. Also, ich glaube, die hat was vor, Gunnar.
Ja, die war ja schon vorher, die hat ja diesen Dolch.
Ja, auf dem Bild sehen wir, könnte jetzt genau diese Situation auf dem Bild sein, genau, die wird so langsam... Also, wenn Gunnar jetzt anfängt, eine Karte zu zeichnen, nicht wundern. Das ist normales Text-Adventure-Verhalten. Gunnar hat eingegeben, take dagger. Und das Ergebnis war, you've enraged the princess. She draws a dagger and quickly cuts your throat. Would you like to play again? Drück mal F11 und L.
Da.
So, du springst wieder zurück zum Anfang.
Sehr gut.
Und du kriegst noch eine Chance von mir.
Ja, okay. Also, ich habe versucht, ihr den Dolch wegzunehmen. Ja. Weil ich dachte, sie ist in der Situation. Aber es war gar nicht so. Das Bild hat mich angelogen. Sie stand da einfach, so, mich anguckend, und hat dann erst den Dolch gezogen, damit ich ihn nicht wegnehme.
Ja.
Das Monster ist einfach nicht da.
Naja, wenn du dir das, mach mal das Bild nochmal auf, damit wir das nochmal sehen. Vielleicht gibt dir das ja irgendwie nochmal, wenn du es genau anguckst.
Aber das ist doch das Bild, ne?
Ja, aber damit wir es alle sehen, geh mal unten einfach, genau. Ja. Vielleicht gibt dir das einen kleinen Hinweis. Also wenn ihr helfen wollt, ne? Ja. Der Gunnar sieht gerade sehr unschlüssig aus.
Blowtube, jetzt mal ehrlich. Also
du könntest
das geht
mal,
ja wohl nicht zweimal.
Du könntest mal in dein Inventar gucken.
Ja, genau, das wäre das nächste, genau.
Also im Inventar hat Gunnar noch die Hollowtube, also die Flöte, einen Luminator, was immer das ist, und ein Huge Leaf, ein riesiges Blatt. Oh, jetzt wird es langsam interessant, ja? Ich glaube, der ist gerade in Trance, der gute Gunnar. Er probiert Blind Princess with Luminator. Leider kennt das Spiel das Wort blind nicht. Wir sind im Jahr 1983. Hat gar keinen schlechten Parser übrigens, das Spiel. Throw Leaf, das Ergebnis ist Huge Leaf dropped und die Prinzessin wird langsam wieder etwas irritiert.
Das war schlicht dämlich, weil in der Zeit war Throw gleichbedeutend mit Drop.
Ja.
Das hätte ich wissen müssen. Throw hätte, wenn ich das werfen wollte, das Blatt, hätte ich es auf sie werfen müssen. Aber wahrscheinlich hätte das auch nicht gegangen, weil die haben ja oft so simple Parser zu der Zeit.
Habt ihr eine Idee, was Gunnar machen könnte? Das Tentakelmonster. Also schau mal das Bild an.
Sie hat einen Schlüssel, das ist ein guter Punkt an der Dings und der blitzt auch. Aber ich hätte gedacht, so wie wir in der Szene vorher hier einen Monster hatten, das dann was verloren hat, nachdem wir es bespielt haben mit der Flöte, ist das hier die Belohnung, die ich kriege, also der Schlüssel, wenn ich das gelöst habe. Aber es kann ja nicht sein, dass ich muss jetzt mal, warte mal. Kann ich mir einfach Look machen? Kriege ich dann eine andere Situationsbeschreibung oder ist das egal?
Probier's aus? Nein.
Nein, sehr gut.
The Princess is here. Und ein großes Blatt, seltsamerweise. Wo kommt das denn her?
Wir brauchen gleich mal F11 und L, glaube ich. Aber ich mach noch mal Blowtube.
Blowtube? The demon of the realm emerges from the shadows, summoned by your whistle. Its tentacles dart out and grab the princess. She screams helplessly, the monsters holding the princess. Take key, key taken, the monsters holding the princess.
Ich hab den.
Zwei Gegenstände brauchst du?
Dann Dagger.
Take dagger. Dagger taken, the monsters holding the princess. Und jetzt kannst du den Raum nach Süden wieder verlassen. Und die Situation ist gelöst. Dankeschön. Danke auch für eure Hilfe. Und ja, wir brauchen hier einfach nochmal die Whistle.
Blowtube,
und
ey.
In dem Fall finde ich das aber tatsächlich gar nicht so schlecht, denn das Cover gibt uns durchaus ein paar Hinweise. Du siehst, das Tentakelmonster umschlingt den Arm der Prinzessin. Könnte ein Hinweis sein, dass es vielleicht hilfreich ist in der Situation.
Das habe ich ja gleich bei der ersten Beschreibung gesagt, dass das Monster auf unserer Seite steht.
Und aus dem Publikum wurde beobachtet, da sind doch tatsächlich so Lichtreflexionen auf den beiden relevanten Gegenständen, nämlich auf dem Dagger und auf dem Key. Und das Spiel sagt nie, nirgends an irgendeiner Stelle, dass in diesem Raum ein Monster, ein Schlüssel oder ein Dagger vorhanden sind. Das sind Sachen, die weißt du wirklich nur aus diesem Bild.
Das ist eigentlich ganz geil.
Ja.
Man braucht so ein bisschen Maso, aber geht schon.
Okay, jetzt wissen wir also, wie dieses Coverbild und die anderen Bilder angewendet werden im Spiel. Aber nun kommen wir natürlich zu der nächsten interessanten Frage, nämlich wo kommt denn das eigentlich her? Also sowohl das Spiel als auch diese Grafiken. Es wird jetzt Zeit, dass wir mal den Macher von Forbidden Quest kennenlernen. Und das ist dieser Mann hier. Beschreib mal, was du siehst, Gunnar.
Das ist ein Mann, der aussieht wie der junge Steve Wozniak. Ein typischer Vertreter der Tech-Szene seiner Zeit, der angefangen hat in einem seriösen Beruf, zum Beispiel Buchhaltung oder Programmierung, und dann abgedriftet ist in die Computerspiele-Szene.
Könnte es nicht weiter entfernt sein von der Wahrheit, aber ja, ich kann verstehen, wie man zu dieser Beschreibung kommt. Das hier ist Bill Pryor. P-R-Y-O-R. Und vielleicht erklärt sich jetzt auch, warum die Firma Priority Soft heißt. Das ist nämlich einfach aus seinem Nachnamen abgeleitet. Und heutzutage klingt Bill Pryor so.
Yeah, it's, believe me, it was a shock to hear from you.
Wir haben nämlich einen Videocall gemacht, Bill Pryor und ich. Ich habe vorher seinen Bruder Richard, der wird auch gleich noch relevant werden, auf Facebook angeschrieben. Der hat mir dann den Kontakt vermittelt. Dann habe ich mit Bill gesprochen und der war etwas überrascht. Ich war nach fast 40 Jahren der erste Mensch, der ihn wieder auf dieses Spiel angesprochen hat. Und Bill kommt ursprünglich aus, und lebt immer noch übrigens, in Monterey in Kalifornien. Dort ist er in den 50er und 60er Jahren aufgewachsen. Ich habe dir hier mal eine Karte und eine Postkarte aus dieser Ära mitgebracht. Ich glaube, das ist aus den 70ern oder 80ern. Wie sieht's denn da aus in Monterey? Wo ist das und wie sieht's da aus genau?
Das an der Küste von Kalifornien, südlich von San Francisco, also zwischen San Francisco und der klassischen Bay Area mit Los Angeles und San Diego. Das ist ein Naturschutzgebiet, oder, in dieser Gegend?
Ja, das sind große Wälder, ja.
Ja, große Wälder und so. Und das ist halt natürlich definiert durch die Küstenlinie und das dortige Klima. Und die Ansichtskarte, offenkundig aus einer Cessna aufgenommen, aus einem kleinen Passagierflugzeug.
Ja, würde ich auch sagen.
Sehr nett. Zeigt hier, ich nehme an, einfach den kleinen Hafen des Ortes. Und der Hafen des Ortes sieht aus wie ein Yachthafen.
Das ist gar kein kleiner Hafen, das täuscht. Das war mal ein Fischereiort in der Vergangenheit und sogar ein relativ großer Hafen. Das ist jetzt zu dem Zeitpunkt aber auch schon in den 80ern eher eine touristische Gegend. Monterey ist die Stadt, die wir da sehen. Das hier im Vordergrund ist die Marineakademie. Ganz im Hintergrund, also da, wo das Meer dann weitergeht, da liegt Pebble Beach. Das ist einer der berühmtesten Golfplätze der USA. Irgendjemand, der von euch mal ein Golfspiel gespielt hat, Links oder ein PGA-Tour oder sowas, da ist immer in irgendeinem Add-on spätestens auch Pebble Beach mit dabei. Das ist also da, hier an dieser Küste. Schön, dass man das mal verorten kann. Und da hinten, also hinter diesem Hügel, liegt auch die nächste Stadt, Carmel by the Sea. Da hat Bill Pryor zu dieser Zeit dann, also wo das Spiel entstanden ist, gewohnt. Das kennt man hauptsächlich daher, dass da von 1986 bis 88 Clint Eastwood Bürgermeister war in Carmel by the Sea. Haben wir alle wieder was gelernt. Hier bei Monterey gibt es auch eine berühmte Rennstrecke, die Laguna Seca Rennstrecke. Und die beiden Brüder, Richard und Bill, Richard der Ältere, Bill der Jüngere, sind beide rennbegeistert. Und in den 70ern vor allen Dingen fahren die da auch Rennen, also mit getunten Straßenwagen, jetzt nicht mit Rennwagen. Die Eltern haben drei Filialen einer Fastfood-Franchise, Foster's Freeze. Also das ist guter Mittelstand. Bill hilft da auch aus, seit er 15 ist und so. Bill hat vorher auch nichts mit Computern so am Hut in dieser Zeit. Der studiert Maschinenbau, 1968 in der Caltech Poly, also an der TU da in der Gegend in San Luis Obispo. Und der möchte darüber eigentlich in den Autobau. Das ist so seine Leidenschaft. Der möchte gerne Rennwagen bauen. Wie gesagt, das Rennen machen die eh gern. Aber es kommt dann anders, nämlich so.
I only finished 2 years of college and I quit because of a woman. Hate to admit that, but that's what happened. It was a huge mistake in retrospect, but that's it.
Ich muss dazu sagen, der Bill ist natürlich heute ein älterer Mann, hat weiße Haare und ist ein bisschen kräftiger, als er das früher war. Aber es war so ein sympathischer Mensch. Das war ein wirklich angenehmes Gespräch. Und ich glaube, man hört auch immer mal wieder die Selbstironie durch. Also er hat das College abgebrochen wegen einer Frau. Da ist er 20 und dann muss er aber eine andere Karriere einschlagen. Dann überzeugt er Kawasaki, dass er eine Händlerlizenz bekommt. Und dann macht er einen Motorradhandel da auf. 7 Jahre lang verkauft er Motorräder und auch Rennwagen. Und wie gesagt, er fährt auch die Autos selbst, aber nicht die Motorräder, weil er sagt,
I was smart enough not to race motorcycles, so I'm still here.
Also er war schlau genug, nicht die Motorräder zu fahren und deswegen gibt's ihn noch. Er hat da vermutlich gesehen, was passieren kann, wenn man sie nicht beherrscht. Dieses Geschäft mit dem Motorradverkaufen, wie gesagt, wir sind ja in den 70ern, das läuft wechselhaft und Ende der 70er gibt er es dann auf. Da wird auch seine Ehe geschieden, 1978. Da gibt's noch ein anderes tragisches Ereignis in seinem Leben. Er hat's mir erzählt, aber er wollte, dass ich das nicht in die Öffentlichkeit bringe. Deswegen mache ich das hier auch nicht. Also es gibt Gründe für ihn sozusagen, nochmal neu anzufangen. Und in dieser Zeit hat er gerade auch ein eigenes Haus gebaut. Und das bringt ihn auf die Idee, dass er Bauunternehmer werden könnte. Für schlüsselfertige Häuser. Monterey ist eine gute Gegend, ist touristisch. Da ziehen auch wohlhabende Leute hin. Kann man schon mal auf die Idee kommen. Und 1980, wo er da also versucht einzusteigen, auch das macht. Ist aber leider keine gute Zeit, um das zu tun, weil da nämlich die Zinsen auf Baufinanzierungskredite durch die Decke gehen. 1981 erreichen die in den USA einen historischen Höchststand, 17% im Jahresschnitt.
Wow.
Ja, Bill sagt teilweise 24 sogar sei das gewesen. Und als Reaktion darauf bricht der Immobilienmarkt ein, in den er gerade eingestiegen ist. Und so ein kleiner Unternehmer wie Bill wird da einfach drunter begraben. Also direkt die nächste Neuorientierung. Jetzt sind wir 1981, 82 und Bill hat sich für sein Baugeschäft aber einen Computer gekauft, seinen ersten Computer und zwar einen Apple III. Kennst du den?
Nee, ich kenne nur den Apple, den berühmten Apple II, logischerweise.
Weil Apple heute auch nicht mehr gerne darüber spricht. Aber es gab für diejenigen, die sich mit Apple auskennen, es gab den Apple I, den Apple II, den Apple III und dann den Apple IIe. Warum kam nach dem 3 der 2e? Weil der 3 so ein Misserfolg war, dass Apple sagte, können wir jetzt nicht 4 machen, da gehen wir lieber auf das erfolgreiche Modell zurück und geben dem wieder diese Nummer. Unter anderem war eines der Probleme, dass der nicht vollständig kompatibel war zum Apple II. Manche Sachen haben funktioniert, manche nicht. Was funktioniert hat, waren Text Adventures. Und so hat Bill Pryor, der ja nun auch Zeit hatte, die Text Adventures kennengelernt, Sorg vor allen Dingen. Das war das, das ihn am meisten fasziniert hat. Und dann hat er sich auch Programmiersprachen angeguckt, fand Basic furchtbar, aber Pascal fand er gut und hat angefangen, dann halt so ein bisschen in Pascal zu programmieren. Da sind wir jetzt im Jahr 82 und Bill ist 32 Jahre alt. Und er hatte also den Apple III und er hatte Zeit und er hatte die Idee für ein Spiel, weil er war schon immer Science-Fiction-Fan, er mochte Heinlein, Asimov, auch die Filme der Ära, in der er aufgewachsen ist. Da gab es zum Beispiel einen Film namens Forbidden Planet. Ah, jetzt erklärt sich auch vielleicht, warum wir hier Forbidden Quest spielen, ja, weil das eine Hommage sozusagen an seinen Lieblingsfilm ist. Die Fähigkeiten von Bill reichen aber nur für ein Text-Adventure ohne Grafik. Ist auch noch nicht üblich, unbedingt Grafik zu machen in dieser Zeit. Aber er dachte schon, es wäre doch eine Bereicherung für das Spiel, wenn man irgendetwas Visuelles hätte. Und daraus entsprang dann der Gedanke mit diesem Prinz. Das ist auch ganz zeitgeistig, weil wir kennen ja von Infocom die Feelies. Na Gunnar, du weißt, was Feelies sind?
Ja, Feelies sind Packungsbeigaben, die im Idealfall den Spielspaß unterstützen, weil sie einen Hinweis auf das Spiel geben.
Genau. Und damit fängt Infocom mit Deadline an und Deadline ist 82 erschienen. Also genau in dem Jahr, wo sich Bill auch damit beschäftigt. Und Bill sagte, er kennt Deadline auch nicht. Also er ist auf diese Feelies-Idee, weil was anderes ist das ja auch nicht, seiner Aussage nach unabhängig von Infocom gekommen. Das war vielleicht, lag so ein bisschen in der Luft. Ja, und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wo kriege ich denn jetzt Bilder her? Ja, die Bilder, die da drauf abgedrückt sind. Und das erste Bild, das wir vorhin gesehen haben, also das mit diesem Monster vor der Treppe, das macht ganz pragmatisch der Freund seiner Cousine für ihn, Michael Golding. Ist ja gut, wenn man jemanden mit Talent hat. Wir haben auch gesehen, stilistisch ist das eigentlich ganz anders als die anderen. Warum ist das so? Weil der Michael Golding so lange für das eine Bild gebraucht hat, dass der Bill Pryor sagte, nee. Also da kann ich dann, wenn ich da noch warte, bis er die anderen gemacht hat, dann kommt das Spiel niemals raus. Also musste er sich nach jemand anderen umgucken. Und jetzt kommen wir zu seinem Bruder Richard. Das ist Richard Pryor. Beschreib mal, wie Richard aussieht.
Richard ist, das hier wahrscheinlich ein Bild von jetzt ungefähr.
Ja, das ist genau. Das genau, ist vor 10 Jahren oder sowas, würde ich sagen. Ja.
Ein hemdärmeliger älterer Herr mit weißem Bart und ein bisschen Platte oben. Er trägt eine Brille und wirkt ein bisschen kräftig wie jemand, der gern draußen ist. Und der wirkt auf mich null wie ein Zeichner, sondern wirkt wie jemand, eher wie so ein Tischler.
Okay, gut. Wir behalten die Beschreibung im Hinterkopf.
Hi Christian, let's hope this voice message works.
Das ist Richard. Der hat mir dann auch, nachdem wir schon ein bisschen gechattet haben, eine Sprachnachricht geschickt. Und Richard ist in allererster Linie Comic-Fan. Oh. Nicht beruflich, sondern erstmal vor allem in dieser Ära privat. Er sammelt Comics und er sammelt vor allen Dingen auch Artworks aus Comics. Und darüber lernt er auch Zeichner kennen. Wir kommen gleich noch dazu, wie spezifisch. Sein jüngerer Bruder Bill fragt Richard dann, kannst du mir jemanden vermitteln, der mir günstig ein paar Artworks zeichnet? Und Richard kennt da auch jemanden, und zwar Frank Sirocco. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt oder du den Namen schon mal gehört hast, aber vielleicht kennst du das hier.
Ah, ja, natürlich. Das ist ein berühmtes Atari 2600-Spiel, das ich hatte damals.
Dann hattest du bereits ein Bild von Frank Sirocco, denn dieses Coverbild ist von ihm. Oder kennst du das hier?
Das Spiel kenne ich, aber das Coverbild hätte ich jetzt... Ich hätte auch nicht mal gedacht, dass es derselbe Zeichner ist, ehrlich gesagt.
Da liegen auch ein paar Jahre dazwischen, 5 Jahre. Aber ja, das ist der gleiche. Auch das, wir sehen hier Rampage, die Covergrafik für Rampage. Und auch das ist gezeichnet von Frank Sirocco, der in der Spielebranche aktiv war, der aber eigentlich auch aus dem Comic kommt. Und nach dieser Zeit, ab 1983, arbeitet er für Marvel zum Beispiel und macht die Serie Alien Legion dann mit als Grafiker. Und zu dieser Zeit hat er in Kalifornien auch ein Grafikstudio gegründet, und zwar zusammen mit Gary Winnick. Sagt dir der Name noch was?
Ja, aber ich weiß nicht mehr, habe ich vergessen. Aber den haben wir schon mal behandelt, irgendein
das
Thema.
Das ist der Grafiker von Maniac Mansion, der zusammen mit Ron Gilbert daran gearbeitet hat und der dann bei LucasArts eine ganze Menge Grafiken gemacht hat. Ja, das ist reiner Zufall, dass wir diese Verbindungen hier haben. Bill Pryor kommt also auf den Frank Sirocco nur über die Empfehlung von seinem älteren Bruder. Und Frank Sirocco macht die drei anderen Schwarz-Weiß-Bilder, die wir hier sehen. Also das, was du vorhin, das Power Station, das du vorhin gezeigt hast, das zum Beispiel ist von Frank Sirocco. Und jetzt fehlt aber noch eines, nämlich das, das mich am meisten interessiert. Das Coverbild. Das ist nicht von Michael Golding, das ist nicht von Frank Sirocco, das ist nicht von Gary Winnick, sondern das ist, und da hören wir jetzt nochmal die vollständige Begrüßung an, die Richard mir geschickt hat.
Hi Christian, let's hope this voice message works. I'm glad you contacted me about Forbidden Quest that my brother published and the genesis of the artwork for the cover by Wally Wood.
Wally Wood.
Sagt mir nichts, falls es mir was sagen sollte.
Das hier ist, oh, das wird dir gleich noch was sagen, das hier ist Wally Wood. Das ist ein Bild aus den 50ern. Wie würdest du Wally Wood beschreiben?
Wally Wood es gibt übrigens, ich finde, das ist eine Privattheorie von mir, es gibt Leute, die haben 50er-Jahre-Gesichter. Und das ist ein 50er-Jahre-Gesicht. Ich weiß nicht genau, woran ich das festmache, aber ich finde, man sieht auch ohne die Pose, dass das nicht jemand ist, der in den 90ern oder 80ern geboren ist. Wurscht, ich finde, der sieht aus wie ein junger Hollywood-Star.
Ja,
Hollywood, ist ja ganz klar, dass das zusammengeht.
Der hat so eine James-Dean-Frisur, würde ich sagen, mit der Zigarette. Also ganz wichtig, der hat eine Zigarette in der Hand, das können wir uns auch nochmal merken. Genau, also in den 50ern, da macht er bereits Karriere als Comiczeichner. Es gibt einen Verlag in dieser Ära, also Ende der 40er, Anfang der 50er, namens EC, das steht für Entertaining Comics. Und die waren so ein bisschen ein Hotshot, ein Newcomer auf dem Markt, überwiegend über ihre Themen. Denn EC hat Themen genommen, die provokativ und schockierend waren. Horror-Comics, Kriegs-Comics, Dark Crime und sowas. Aber kombiniert mit sehr hochwertigen Illustrationen, talentierte Künstler und durchaus auch progressiv in ihrer Tonalität. Also das ist schon so ein Anflug von Gegenkultur, was wir dann in den 60ern das sich dann niederschlägt. Und Wally Wood beginnt als junger Mann für EC Comics zu zeichnen und hebt dort dann auch mit ein eigenes weiteres Magazin oder eine Comicreihe aus der Taufe, nämlich Weird Science. Vorher hatte EC keine Science-Fiction-Reihe und das hier ist also die erste dann. Dieses Cover ist von Wally Wood, das wir da sehen. Können wir kurz beschreiben, was das ist?
Sieht sensationell aus. Es ist offenkundig so eine First-Contact-Szene. In einer fremden Welt kommen Reisende aus einem Raumschiff an, wie man sie früher dargestellt hat, mit so eng anliegenden Raumanzügen und so kugelförmigen Helmen. Mhm. Und die treffen auf, ich würde sagen, das sind Reisende von der Erde, die auf eine einheimische Frau treffen, die aussieht wie eine griechische Bürgerin, die vielleicht aus einer anderen Technikkultur kommt. Also die Raumfahrer sind offenkundig technisch hochstehender und die Frau ist aus einem Altertum oder sowas in der Art.
Also wenn man sich diese Aquariumshelme wegdenkt, dann könnte das sogar eine Star Trek-Szene sein, würde ich sagen. Rote Shirts noch dazu und gelbe und dann könnte das so eine Szene sein. Genau, und dafür zeichnet also Wally Wood unter anderem. EC Comics gibt es nicht so lange. Die gibt es nur 10 Jahre lang, 54 ist es vorbei. Aber sie haben 2 Jahre vorher ein neues Projekt aus der Taufe gehoben und das hast du auch schon mal gehört. Das heißt am Anfang Mad Comics und das wird 1955 dann zum Mad Magazine. Mad Magazine, genau, dieses berühmte Humormagazin. Und Wally Wood ist da Mitgründer und ab Ausgabe 1 Stammzeichner des Mad Magazines. Und er prägt mehr als ein Jahrzehnt lang den Stil auch mit. Und er wird in dieser Zeit ein Star. Und ich würde sogar sagen, einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Star seiner Zunft. Ein Zeichner für andere Zeichner, also an dem sich andere Zeichner auch orientieren. Es gibt 2 berühmte Strips von ihm. Das eine ist aus dieser Ära, ein Weird Science, das nennt sich My World. Ich habe hier nur das Endpanel. Das ist deswegen ein berühmter Strip, weil der Meta ist. Das ist aus der Perspektive des Zeichners erzählt und endet mit einem Selbstporträt. Sensationell damals, hat so noch keiner gemacht. Also das gilt als ein Meilenstein, auch für die Position des Zeichners, der da herausgehoben ist. Und das andere ist etwas, das könnte man sogar schon mal gesehen haben, denn auf Wally Wood gehen zurück die 22 Panels that always work. Und das ist so eine Blaupause für Cartoon-Zeichnen, die er definiert hat und für seine Arbeit benutzt hat, wo so Panel-Gestaltungs-
Grundlagen beschrieben werden, wie hier mit Silhouetten, mit Schatten, mit Perspektive und so weiter gearbeitet wird. Also gerade aus der Perspektive von modernen Graphic Novels ist das alles gang und gäbe, aber das war definierende Arbeit, die Wollywood damals geleistet hat. Er wird dann 1957 und 59 auch zum Comic Book Artist of the Year, also des Jahres, ausgezeichnet. Und 1964 ist er der bestbezahlte Comic-Künstler der USA. Und rate mal, was das heißt. Was hat Wollywood 64 für eine Seite bekommen? In diesem Fall nur für das Zeichnen, nicht fürs Kolorieren. Das waren ja unterschiedliche Jobs.
$100.
Gar nicht so schlecht. Das sind $200. Also wow. $2,000 wären das nach heutigen Maßstäben. Und ich habe mal nachgeguckt, was so ein Pencil-Artist, ein Comic-Künstler heute im Schnitt pro Seite bekommt. Und das sind $180 in heutigen Dollar. Und Wollywood hat schon 40 Jahre vorher das Zehnfache, mehr als das Zehnfache bekommen. Also man war also einfach der Bestbezahlte, ein Star. Der Bill Gaines, der Herausgeber von EC Comics, sagte, Wollywood ist schlicht und einfach der beste Science-Fiction-Künstler, den es gibt. 1988 werden die ersten Harvey Awards vergeben. Das ist einer der großen Comicpreise in den USA. Und ein Jahr später wird dort die Hall of Fame eingeführt. Und der erste Mensch, der in die Hall of Fame aufgenommen wird, ist Wally Wood. Also ich glaube, es ist so langsam durchgesickert. In Comiczeichnerkreisen dieser Ära ist das einfach the man. Kennst du Mars Attacks noch, den Film?
Ja, klar.
Kannst du beschreiben, wie die Aliens da aussehen?
Die waren kleiner als Menschen und hatten so eine großen Glasköpfe, so Glaskugeln auf den Köpfen. War da nicht eine Szene drin, wo das von innen explodiert und dann an das Glas spritzt und so? Ja. Und es waren so kleine, schlanke Aliens mit so langen Gliedmaßen und so komischen Rillen da dran und diesem Glaskopf.
Und der Kopf bestand hauptsächlich aus Hirn in erster Linie.
Ja, Hirn war
das, genau. Ja. Das geht zurück auf eine Aufkleberserie aus den 60er Jahren, Sammelkartenserie. Rate, wer die designt hat.
Wollywood,
genau. Ja, also wir finden überall immer wieder so Querverweise. Bei Matt geht er dann in den Mitte der 60er Jahre im Streit und geht zu Marvel. In Marvel wird ihm die kreative Leitung, also die künstlerische Leitung von Daredevil übertragen, von der Magazinreihe. Und lies mal vor, was Marvel da aufs Cover der Ausgabe druckt, wo Wollywood da dabei ist.
Under the brilliant artistic craftsmanship of famous illustrator Wollywood. Wollywood etwa doppelt so groß geschrieben wie die anderen Zeilen. Daredevil reaches new heights of glory. Das ist ein erstaunliches Commitment auf einen Artist, insbesondere auch für Marvel.
Ja, das ist einzigartig in dieser Zeit, genau. Ja. Aber das zeigt nochmal, wie bedeutend Wollywood in dieser Zeit ist. Bei Marvel kriegt er $45 pro Seite. Üblich sind 20, also das ist schon ein bisschen runter, aber natürlich trotzdem noch viel. Arbeitet mit Stan Lee zusammen, hält dort aber nur 3 Jahre durch. Auch weil er zunehmend schwierig im Umgang gilt. Und das hat damit zusammen, dass Wollywood zeitlebens unter starker Migräne leidet, unter Migräneanfällen. Seine erste Frau Tatjana sagt, das waren eigentlich keine Anfälle, das waren dauerhafte Kopfschmerzen. Kein Arzt kann sagen, was es ist, so oft er sich auch diagnostizieren lässt. Das führt bei ihm zu Depressionen, das führt zu Wutanfällen und das führt vor allem zu therapeutischem Trinken. Und er ist auch Kettenraucher. Wir haben vorhin die Zigarette gesehen, die geht eigentlich nie aus. Er arbeitet auch ewig lang, 16 Stunden am Tag. Durch das Kettenrauchen bekommt er in den 70er Jahren Atemprobleme und so weiter. Und wir nähern uns jetzt Ende der 70er dieser Zeit, wo wir dann langsam zu Forbidden Quest kommen. Das ist ein Foto aus dem Jahr 1977 von Wollywood. Wie alt ist er da, Gunnar? Was glaubst du?
Im Vergleich zu dem vorherigen Foto, das ja nur 20, 25 Jahre her ist, ist er stark gealtert, würde ich sagen. Hier ist er Ende 50 vielleicht, wirkt mager und hat eine ungesunde Gesichtsfarbe, würde ich sagen.
Ja, er ist da 50, genau 50. Und sieht aber, schon durch, wie du es auch sagst, durchaus ein bisschen älter aus. Ja, Wollywood wäre trotzdem, es wäre natürlich toll, so einen Namen zu bekommen für das Cover. Es gibt nur ein kleines Problem. 1982, als das Spiel entsteht, ist Wollywood schon tot. 1981 hat ihn seine dritte Frau verlassen. Und dann hat er mehrere kleine Schlaganfälle, wird auf einem Auge blind, kann nicht mehr richtig zeichnen. Dann versagen auch noch seine Nieren. Die Ärzte sagen, lebenslange Dialyse, was anderes kommt nicht mehr in Frage. Und am 3. November 81 wird er dann tot aufgefunden, neben sich eine 44er-Pistole. Wenn dieses Bild hier aber, also das Coverbild,
von Wollywood ist, wie wir gerade gehört haben, dann muss es also ursprünglich für was anderes angefertigt worden sein als für dieses Spiel. Und genauso ist es auch. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück zu Richard Pryor, also zu dem älteren Bruder von Bill. Denn dieses Foto, das wir hier sehen, das hat er gemacht. Das ist von Richard Pryor. Und zwar anlässlich eines Projektes. Und dieses Projekt, das schildert Richard so.
He and I were able to collaborate on a portfolio, which we based on his science fiction work for EC in the 50s. And we ended up copywriting it together and working together on it and had a lot of fun.
Also, er sagte gerade, Wally und er haben an einem Portfolio zusammengearbeitet, auf das basiert auf den Science-Fiction-Arbeiten aus den 50er Jahren, also aus der Weird Science-Ära. Und das hat euch viel Spaß gemacht. Richard nämlich, der hat auch Immobiliengeschäfte gemacht, war da sehr erfolgreich und hat Geld in dieser Ära in den 70ern. Und der ist ja Comic-Fan, wie wir gehört haben, und er schreibt dann einfach so drei seiner Lieblingszeichner an aus den 50er Jahren, nämlich Byrne Hogarth, das ist der Tarzan-Zeichner, Will Eisner, der Erfinder von The Spirit, und Bollywood, um denen anzubieten, hey, ich würde gerne mit euch so ein Portfolio machen. Und ein Portfolio, das ist eine Sammelmappe mit einzelnen hochwertigen Drucken von Comic-Panels. Ja. Sowas eigentlich, nur halt größer und hochwertiger. Hogarth und Eisner sagen zu und Bollywood lehnt ab. Aber der Richard Pryor lässt nicht locker und überzeugt ihn dann doch. Sagt ihm, du kannst machen, was du willst. Ja, es ist egal, wir machen ein Portfolio zusammen und wir machen das, worauf du Lust hast.
Soll das kommerziell dann vertrieben werden?
Ja, oder? Das wird verkauft, genau. Ja. Und das, worauf Bollywood Lust hat, das habe ich dabei, dieses Portfolio. Wow. Ich habe mir das in einem Antiquitätenladen in Kalifornien schicken lassen. Die waren auch sehr nett. Ich habe jetzt heute, als ich nochmal reingeguckt habe, gesehen, dass der Ultra Comics in Nürnberg, meiner Heimatstadt, auch eins im Angebot hat. Das war aber damals definitiv noch nicht der Fall. Das ist schon eine Weile her. Das war auch ganz schön teuer. Aber das ist das Portfolio, das Bollywood und Richard Pryor zusammen gemacht haben. Und bevor ich das jetzt hier an die Wand schmeiße, möchte ich, dass du mal dir anguckst und mir sagst, was es ist.
Ich verstehe, warum du eingangs eine Warnung ausgesprochen hast. Das ist Bollywoods weirdes Sex-Fantasy-Portfolio.
Und jetzt kommt die Aufgabe. Gunnar, du darfst da auch reingucken, keine falsche Bescheidenheit. Finde uns mal das Originalbild des Covers von Forbidden Quest und beschreibe es.
Wie geil das alles ist.
Das war sehr doppeldeutig jetzt, aber ja. Und man sieht hier übrigens auch, dass du gerade in der Hand hast, das ist eine auf 2000 Stück limitierte Auflage gewesen damals und die sind handsigniert von Bollywood.
Ich bin kein Sammler pornografischer Kunst, aber das hätte ich auch gerne.
Beim Ultra Comics 200 Euro gerade.
Ja. Aha! Die Frau ist nackt.
Das ist das Original des Coverbildes von Forbidden Quest.
Alter, was hat denn der hier gemacht, ey? Okay, also das,
genau. Lass dir Zeit.
Ja, also das Originalbild von Forbidden Quest zeigt eine leicht andere Szene, aber gar nicht so sehr anders.
Nö, das ist
einfach die gleiche Frau, die ja im Spiel als ungeduldig oder aggressiv gezeigt wird und die hier auf dem Cover des Spiels mysteriös wirkt. Hier ist sie einfach offenkundig beim Duschen überrascht worden und deswegen ärgerlich, denn sie ist einfach nackt bis auf ihren Umhang und ihre Oberarmbänder und in ihrer Nacktheit greift sie den Helden an oder den Raumfahrer an.
Dieses Panel hat auch einen Namen.
Das ist ein bisschen irritierend. Das ist das ewige Dreieck. Ich nehme an, es ist eine Dreiecksbeziehung zwischen der duschenden Frau, dem Mann im Vordergrund und dem Monster.
Dieses Bild ist eine Anspielung. Und zwar eine Anspielung auf ein Coverbild von Bollywood für Strange Worlds, für ein anderes Comicmagazin der 50er. Und das zeigt diese klassische Situation, Frau in Not wird von Alien angegriffen und vom Helden gerettet. Und das Cover rechts ist eine Parodie da drauf. Mann in Not wird von Frau angegriffen und von Monster gerettet. Und deswegen heißt es Eternal Triangle. Das ist diese ewige Dreiecksbeziehung zwischen den Entitäten Mann, Frau, Monster, wie wir das ja auch aus unseren Ehen kennen. Wir haben ja Kinder.
Wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf,
ja.
Das ist alles Meta, ne? Das ist alles Parodie und alles.
Ja, warte mal,
alles,
wir kommen da gleich noch drauf. Okay, ja, wir kommen ja. gleich nochmal drauf. Richard Pryor sagt, der Bollywood war da, also 77, als sie das gemacht haben, schon nicht mehr auf der Höhe seiner Kunst, musste sich bei einigen Bildern auch von Assistenten helfen lassen. Aber sie haben das immerhin dann noch zusammen rausgebracht. Ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum eigentlich ein erotisches Portfolio? Wie kommt denn so einer wie Bollywood darauf? Aber man muss dazu sagen, das ist gar nicht out of character, das ist gar nicht ungewöhnlich. Es gibt da ein Vorwort von Bollywood drin in diesem Portfolio. Da sagt er, Sex und Science Fiction waren schon immer meine beiden liebsten Dinge. Und er zitiert sich da auch selbst. Er sagt, jemand hat mal zu mir gesagt, ist dir nicht bewusst, dass kleine Jungs dieses Zeug mit aufs Klo nehmen und sich dazu einen runterholen? Ich bin immer noch stolz auf meine Antwort. Lass sie doch herausfinden, wozu Gott ihnen Hände gegeben hat. Will heißen, Bollywood hat schon lange Erotika gezeichnet, schon lange vor diesem Portfolio, spät im Leben in den 80ern sogar explizite Pornografie. Aber es gibt ein anderes, durchaus berühmtes Werk von ihm von 1967, das Disneyland Memorial Orgy Poster. Das sieht so aus, dass da Mickey Mouse im Vordergrund angepinkelt wird, ist noch eine der harmloseren Szenen von diesem Poster. Das ist damals anonym erschienen, wurde dann aber Bollywood zugeordnet. Er hat es nie bestätigt, aber auch nie abgestritten, seine Autorenschaft. Er hat in den 70er Jahren, dann hat er einen erotischen Comicstrip schon gezeichnet für Militärmagazine. Sally Forth hieß das. Das ist so eine Soldatin, der immer die Wäsche abhanden kommt, die Uniform. Und das ist halt so zeitgeistig, ne? Wir kommen aus den späten 60ern, aus der Befreiung, aus der Gegenkultur in die Swinging 70s, die sehr liberal waren, die sehr offen waren. Das trifft da voll den Zeitgeist. Und wie gesagt, er hat dann in den 80ern sogar Pornocomics gezeichnet für eine Zeitschrift namens Gang Bang. Auch wieder zu Disney-Themen wie Alice im Wunderland und Schneewittchen, aber das zeige ich jetzt hier nicht. Ja, also jetzt haben wir dieses Originalbild hier und du siehst auf den ersten Blick einen Unterschied, zwei Unterschiede zwischen diesen Bildern. Sie hat nichts an im Original und das Original ist auch schwarz-weiß. Und das muss jetzt umgewandelt werden in etwas, was man für das Spiel verwenden kann. Und Richard, der ältere Bruder, hat ja die Connections in die Zeichnerszene und weiß schon Abhilfe.
We contacted another current artist at the time, Bill Ray, and he added a metal bikini and a key to her belt, which is one of the clues in the game. And he also ended up doing the coloring for it. So that's a combination Bill Ray and Wally Wood portfolio cover. And it turned out really nice on that.
Dass Werke nachträglich koloriert werden, ist ganz üblich. Dass Originalwerke noch verändert werden, eher nicht. Das war auch Richard Pryor und Bill Pryor bewusst, dass man das eigentlich nicht macht. Aber Hollywood hat sich nicht mehr beschwert 1982. Und die Rechte an dem Bild liegen vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt bei Richard Pryor. Also der kann damit machen, was er möchte.
Das heißt, der Pryor hat das zu einem anderen Zweck gekauft und dann, seien wir ehrlich, es missbraucht, indem er die Frau angezogen hat. Das hat Hollywood nie gewollt,
Genau. Ja. Es ist übrigens auch nicht das einzige Bild von Hollywood, das innerhalb dieses Spiels oder dieser Packung vorkommt. Im Handbuch befindet sich auch noch dieser Bildausschnitt. Und du kannst mal kurz gucken, ob du das Original findest in diesem Portfolio und uns sagen kannst, wozu das gehört.
Das ist doch Luke Skywalker, oder? Genau, das ist offenkundig Luke Skywalker. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Bilder wirken wie Parodien oder Metabilder auf andere Science-Fiction-Themen. Und ich finde hier ein Bild, wo Prinzessin Leia nackt auf eine Art Bett gefesselt ist. Luke kommt von hinten und im Vordergrund steht... Ah, das habe ich ungünstig gesagt. Im Vordergrund steht... Ja, ihr habt so eine schmutzige Fantasie, da kann ich jetzt echt nichts für, ne? Im Vordergrund steht eine Darth Vader-ähnliche Figur mit einem Penetrierungsgerät in der Hand, das leuchtet. Und im Hintergrund eilt zur Hilfe Luke Skywalker oder eine sehr ähnliche Figur.
Ja, da muss euch Gunnars Beschreibung jetzt reichen. Da habe ich mich dagegen entschieden, das zu zeigen. Okay, also... Bill Pryor hat jetzt über seinen Bruder Richard dieses tolle Coverbild von immerhin einem Star der Zunft, nämlich von Bollywood. Und sie haben es auch angepasst, sodass man es verwenden kann. Und jetzt kommen wir aber wieder zu der Frage, Was ist denn eigentlich mit dem blauen Fleck auf der Rückseite? Und dazu muss ich jetzt noch die Entstehungsgeschichte des Spieles zu Ende erzählen. Also der Bill ist ja Autodidakt, was das Programmieren angeht, und der hatte aber Schwierigkeiten mit dem Parser. Dann sucht er über eine Stellenanzeige in der örtlichen Zeitung jemanden mit Pascal-Erfahrung, der ihm hilft, findet auch einen Programmierer, der macht die ganze Technik und Bill schreibt die Geschichte und macht die Rätsel und so weiter. Ein anderer Freund liest Korrektur und hilft beim Testen und sowas. Also das ist alles so ein bisschen familiär. So geht das 4 oder 5 Monate. Programmiert wird auf dem Apple III, aber für den Apple II. Ja, das soll das schon drauf rauskommen dann. Inzwischen ist es 1983 und Bill hat jetzt ein klares Ziel vor Augen. Denn im Oktober 1983 findet das jährliche Apple Fest statt in San Francisco. Das ist die wichtigste Messe für Apple-Produkte. Das ist traditionell eine Präsentationsfläche für große wie kleine Hersteller. Das ist so eine Konferenz, da gibt es Seminare, aber auch so einen großen Ausstellungsbereich, wo dann eben auch Stände stehen. Das ist übrigens das gleiche Apple Fest 83, wo Yuri Hori Wizardry entdeckt. Der ist der Macher von Dragon Quest. Ja, der entdeckt das da. Und im Jahr vorher auf dem Apple Fest haben die Gründer von Sierra einen jungen Mann namens L.O. kennengelernt. Der hat dort ausgestellt, daraus wurde Leisure Suit Larry und so weiter. Also es war wirklich ein ganz wichtiger Punkt für die Branche damals. Kurz bevor das Apple Fest stattfindet, ghostet ihn, wie man heutzutage sagen würde, sein Programmierer. Also der ist von einem auf den anderen Tag weg und Bill hört nichts mehr von ihm. Er muss das Spiel jetzt also selbst fertigstellen, sich in den Code einarbeiten, kriegt er aber noch rechtzeitig hin. Und dann kommt das Apple Fest 1983. Und hier ist ein Foto von dem Stand. Beschreib mal, wie das aussieht.
Ist alles sehr hemdsärmlich zu dieser Zeit. Hier sind Leute im Vordergrund, die nicht aussehen, wie man sich heutzutage Besucher einer Computer- und Games-Messe vorstellt. Ja, junge Frauen in Kostümen, Männer in Lederjacken, das wirkt alles nicht sehr nerdig und nicht sehr techy. Und den eigentlichen Stand sieht man kaum. Das ist einfach wahrscheinlich ein Tapeziertisch mit einer Decke drüber, ja, vor so einem Wandbehang. Und da ist einfach so ein großes Plakat, eine Fahne oder irgendwas dran getackert. Da steht groß Forbidden Quest drauf. Und ich nehme an, da ist noch ein Bild, das können wir nicht sehen. Und davor stehen offenkundig mehrere Computer, auf denen dann, nehme ich an, das Spiel läuft.
Ganz genau, das sind ein paar Apple II, so, ja, da kann man das Spiel ausprobieren, genau. Und mit dabei sind ein Freund von Bill, Pierre, und seine Cousine Nina. Die Nina ist die Cousine, deren Freund die Grafik gemacht hat. Also die das erste Bild, die helfen bei der Standarbeit. Aber Bill hat noch eine Geheimwaffe dabei. Und zwar
this good friend, Leanna, she wore a costume very similar to the cover art. She wore a wig. She was built like the model or close to it. And she wore that. She's the straightest person ever, but she did this for me and wore it in the booth and it, of course, attracted attention.
Ist das die Frau, die man im Hintergrund verdeckt sieht?
Das ist ja Leanna, ja, mit Pierre. Das ist der Freund, der da aushilft. Und ja, wie sieht Leanna aus?
Sie trägt ein einigermaßen exakt das Kostüm von der Prinzessin auf dem Cover. Hat so ein Prinzessin-Leia-Vibe, genau, wegen des Metallbikinis.
Genau, wir haben ja auch noch ein zweites Bild von Leanna am Stand. Und ja, also das ist jetzt vielleicht nicht das erste Mal, aber doch zumindest ein frühes Beispiel von einem Booth-Babe. Aber halt auch wieder einfach eine Freundin von Bill, die gesagt hat, ja klar, dann ziehe ich für dich dieses Kostüm an. Und wie er am Ende dieses Einspielers ja schön gesagt hatte, she attracted a lot of attention. Also sie hat eine Menge Aufmerksamkeit an seinen Stand gezogen. Und dementsprechend war dieses Apple Fest für Bill auch ein großer Erfolg. Er hat die ersten paar 100 Exemplare des Spiels, das er schon fertig hatte zu diesem Zeitpunkt, noch auf der Messe verkauft, bekommt auch ein paar Erwähnungen in Zeitschriften. Die Macworld zum Beispiel sagt, bisschen später, das sei ein Spiel, das einzige Spiel auf dem Mac, das den Vergleich mit Infocom standhält. Oh. Die Mac-Version kommt aber erst später, hier ist ja noch Apple II. Das PC Junior Magazine nennt es ein verwirrendes Textspiel mit haarsträubenden Rätsellösungen. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen, auf diese Einschätzung. Überwiegend sind es aber sehr positive Kritiken, die er bekommt. Er macht auch einen Anfängerfehler, er schreibt seine Telefonnummer ins Handbuch. Und ein Autor der Infoworld, also einer Zeitschrift, beschreibt im Text, er habe da mehrmals zu Tag- und Nachtzeiten angerufen, immer wenn er nicht weiterkäme. Und es sei immer eine freundliche Person namens Bill dran gewesen, die ihm dann Auskunft gegeben hätte.
Aber wie schön, dass der Autor gedacht hat, das sei eine Firma.
Ja, ja.
Und hat aber bei dem einfach persönlich zu Hause angerufen.
Er hat bei Bill Pryor in Carmel-by-the-Sea zu Hause angerufen. Ja, genau. Bill will das jetzt auch in die Läden stellen, das Spiel, logischerweise. Und er hat ja jetzt schon die Packungen produzieren lassen, so wie die, die da vor dir liegt. Na, wir sehen hier das Bild nochmal. Und ich habe ihn dann gefragt, hast du dir eigentlich mal Gedanken drüber gemacht, wie das ankommen würde, ob das vielleicht anstößig sein könnte, dieses Bild? Und da sagte er...
It never crossed my mind at the time. It didn't offend me. It never occurred to me that, you know, the bikinis are out there. You know, what's the big deal? But it was...
Ah, what's the big deal? But it was, genau. Er dachte sich da nichts dabei, aber in 80er Jahren sind die Swinging 70s vorbei. Ronald Reagan ist seit 81 Präsident. In der Reaktion werden die USA sehr viel konservativer. Und dieses Cover ist für viele Vertriebe und Händler nicht akzeptabel. Wir hatten ja zum Beispiel schon mal erzählt in unserer Luscious with Larry-Folge, dass Radio Shack damals unter sehr konservativer Leitung war und auch ein Spiel wie Luscious with Larry gar nicht erst ins Programm genommen hat. Das sind aber ein paar Jahre später. Aber das ist so jetzt die Atmosphäre, der Zeitgeist. Also die Vertriebe, die Läden weigern sich, das Spiel so wie es ist zu verkaufen, weil die Frau zu wenig anhat. Vor allem untenrum. Und Bills Lösung ist dann ganz einfach und pragmatisch. Und während unseres Videocalls hat er mir das gezeigt.
I don't know if I can show you. You can see it.
Er hält mir da in die Kamera eine Packung der Apple II-Version von Forbidden Quest, original verpackt mit Klarsichtfolie.
Put a sticker on that area. Yeah.
Und jetzt nähern wir uns auch langsam der Auflösung des Geheimnisses. Auf der Vorderseite war das in der original verpackten Version mit Klarsichtfolie der Preissticker auf der Frau drauf. Deswegen ist das auf meiner ausgepackten Variante natürlich auch nicht mehr zu erkennen, dass das mal die Lösung war. Aber auf der Rückseite wollte oder konnte Bill nicht auch noch einen Aufkleber drauf machen. Und da wurde das tatsächlich im Druck gelöst. Da ist also dieser blaue Punkt draufgedruckt, aber er wollte, sagte mir Bill auch, das Coverbild nicht verschandeln. Wenn man das ausgepackt hat, sollte das das Originalbild sein und deswegen hat er dort in allen Ausgaben immer den Preissticker draufgelassen.
Und lag in der Packung noch eine ausgedruckte Version davon drin, die dann auch nicht verschandelt war?
Ja, genau. Das okay. Artwork, das innen drin war, sowieso. Ja. Genau, das war nicht verschandelt. Und wir haben dann spekuliert, es müsste ja dann eigentlich eine Erstauflage des Spiels geben, die auf dem Apple Fest verkauft wurde, auf der Rückseite der blaue Punkt noch nicht aufgedruckt ist. Das war ja eine Reaktion. Und Bill konnte sich nicht mehr daran erinnern und er hat extra nachgeschaut, er hatte auch keine Erstauflagen mehr. Und ich habe auch bei den Sammlerkollegen in den USA nachgefragt, ob irgendjemand das Ding zu Hause hat, aber wir konnten es nicht klären. Wir sind nach wie vor der Meinung, es müsste irgendwo da draußen Erstauflagen des Spiels geben, wo auf der Rückseite noch nicht dieser Zensurpunkt drauf ist. Wenn irgendjemand das mal finden sollte, dann habt ihr ein wirkliches Schmuckstückchen. Jetzt erzähle ich noch schnell zu Ende, was weiter passiert ist. 1983, wo das Spiel dann eben rauskam, das war ein echt guter Zeitpunkt, denn im Januar 84 launcht Apple dann den Macintosh und im März 94 launcht IBM den PC Junior. Bill will bei beiden dabei sein, portiert seine Spiele und das ist dank Pascal auch ganz einfach. Im November 83 erscheint Turbo Pascal von Borland für DOS-PCs, kam da easy portieren dann auf die IBMs. Außerdem hört Bill dann zu der Zeit auch von Apple, weil er das Spiel für den Apple II rausgebracht hat, hatte die Chance, ein Vorserienmodell des Macintosh zu kaufen, eine Entwicklerkonsole sozusagen. Der Pferdefuß ist nur, man kann auf dem Macintosh damals gar nicht entwickeln. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt. Man braucht den Apple Lisa dazu. Ja, ja. Das Vorgängermodell, einen $10,000 teuren Computer, $10,000 im Jahr 1983 und noch den Macintosh. Und tatsächlich kauft sich Bill beides. Er kauft sich das nur, um die Chance zu nutzen, da früh auf dem Macintosh dabei zu sein. Er hat mir dann auch erzählt, wie schmerzhaft diese Entwicklung war über den Lisa auf den Macintosh. Aber er kriegt es dann hin, auch deswegen, weil schon ein Pascal-Compiler existiert für den Lisa. Und der Macintosh ist ja ein super Erfolg, auch dank dieses Werbespots von Ridley Scott, den 1984-Spot. Tatsächlich ist Bill dann so früh dabei, dass seiner Aussage nach Forbidden Quest für den Mac das fünfte kommerzielle Produkt für den Macintosh war. Noch im ersten Monat nach dem Launch des Macintosh kommt dieses Spiel raus. Also auch nochmal ein kleines bisschen Geschichte geschrieben dort. Bill schaltet dann noch Anzeigen. Die Anzeigen, die enthalten dann Zitate schon aus der Presse. Und ein Zitat, das lautet: Das hier ist zweifellos das bedeutendste Stück Software, das jemals produziert wurde und auch jemals produziert werden wird. Und zwar im ganzen Universum gezeichnet Pierre Marketing Director Priority Software. Pierre, du erinnerst dich, das ist der freundliche Mensch, der da mit Liane auf dem Foto drauf war. Das ist einfach ein Freund von Bill Pryor. Und ich mag das. Ich mag diesen selbstironischen Humor, dass sie das damit in die Anzeigen gedruckt haben. Und das ist alles, na, das ist so familiär. Er hat halt einfach seine ganzen Freunde, Kumpels, Freundinnen eingespannt um dieses Spiel herum. Und wie gesagt, das Forbidden Quest war auch für die Zeit durchaus erfolgreich als halt Apple- und Mac-Produkt. Und deswegen gab es auch einen Nachfolger 1985. Und dieses Spiel heißt Gateway. Das erscheint im gleichen Jahr wie Déjà-vu, das wir schon mal besprochen haben. Hier das Coverbild, wenn du das anguckst. Gunnar, was glaubst du, worum könnte es gehen in dem Spiel?
Um eine Zeitreise durch ein Portal oder eine auch wieder eine Reise in ferne Welten, in andere Dimensionen, wo jemand ein Portal findet an einer Stelle und dann in eine andere Welt kommt.
Ja, richtig. Wo ist dieses Portal? Wo befindet sich das?
Das Portal ist in einer Burg im Mittelalter. Nee, das kann nicht sein. Das ist ja eine Maschine da irgendwo. Dann ist es im Keller eines verrückten Wissenschaftlers.
Das ist im Keller, genau. Ja. Man erbt von seinem Onkel ein verfallenes Haus. Das erweist sich dann als exzentrisch und vollgestopft mit Artefakten. Und man findet ein altes Tagebuch. Das weist auf ein Geheimnis, nämlich im Keller ist ein Tor zu fremden Welten. Und die erforscht man dann und so weiter.
Ich habe eine Frage. Das Spiel enthält, wie hier steht, Online-Hints und Grafiken.
Ja.
Also Online-Grafiken.
Das sind die zwei Besonderheiten des Spiels. Das hat erstens auch wieder solche Prints. Die sind jetzt von dem Bill Ray, von dem Künstler, der den Bikini gemalt hat. Der macht jetzt diese Grafiken. Die sind auch alle in Farbe, aber nur noch drei. Und es hat aber zwei Besonderheiten für ein Spiel dieser Ära. Nämlich erstens, das enthält jetzt auch Grafiken im Spiel. Oh, wow. Und die sind ganz hübsch, finde ich.
Ja, schön.
Und gezeichnet hat die Michael Golding, der Cousin, der den ersten Print gemacht hat, dann abgelehnt wurde. Ja. Aber das lag ihm offensichtlich sehr viel mehr, die Pixelgrafik, würde ich sagen.
Ist schneller geworden jetzt.
Ne? Ist auch schneller geworden, ja, in dem einen Jahr, das dazwischen lag. Also Bill bleibt sich da treu und seinen Leuten treu. Und es enthält, wie du richtig gelesen hast, diese Ingame-Hints. Also das, was du später auch aus Infocom-Spielen kennst, aber Infocom hat es erst 88 eingeführt mit Sock Zero. Und dieses Spiel hier hat es schon da. Ich weiß nicht, ob es das erste Spiel ist, das Ingame-Hints hat oder nicht.
Früh, ja.
Auf jeden Fall früh. Früh dabei. Dieses Ingame-Hilfesystem ist übrigens laut Bill seine Reaktion auf das Telefonnummernproblem. Er wollte nicht mehr angerufen werden. Deswegen hat er gesagt, dann sollen die Leute doch im Spiel selber nachgucken.
Ist das der Keller vom Spieleinfang, in dem man dann das, das Gateway findet?
Nee, das ist, glaube ich, das Arbeitszimmer, wo man das Tagebuch dann findet. Ja. Also das ist auch kein übles Spiel. Da schreibt er die Texte auch nicht mehr selbst. Da hat er einen Autor dafür angeheuert. Michael A. Banks, muss man nicht unbedingt kennen, hat ein paar Science-Fiction-Geschichten geschrieben. Also ist wieder ein kompetentes Produkt, würde ich sagen, wie Forbidden Quest auch, aber es hilft nichts mehr an dieser Stelle. Der Frühstarter-Vorteil, das Mac ist weg, die Spiele sind jetzt ein bisschen zeitgeistiger, es verkauft sich jetzt längst nicht mehr so gut und Bill hält sich dann noch ein Jahr über Wasser und dann verkauft er die Rechte an beiden Spielen an einen anderen Vertrieb und damit ist Bill auch wieder raus. Er selbst macht dann aber trotzdem in der IT weiter. Er arbeitet dann als Programmierer für Anwendungssoftware vom Mac und macht das noch eine ganze Weile lang, ist da auch dann ziemlich erfolgreich. Als ich mit ihm gesprochen habe, dann war er schon längst im Ruhestand, logischerweise. Ich habe ihn auch gefragt, wie ist denn seine Erinnerung an die Zeit? Und er sagte,
I probably had some of my best times in those early days in my whole life. You know, I just loved it. It probably saved me. I had personal problems at the end of the 70s and it was a big deal. And it probably saved me. So it's a good thing.
It probably saved me. Wie gesagt, er hatte da vorher diese persönlichen Probleme, Scheidung und so weiter. Und für ihn war das, wie er sagte, the best time of his life. Und er hat mir dann auch noch eine E-Mail geschickt und mir gezeigt, was er jetzt so macht. Er hat nämlich
natürlich
wieder das Rennfahren entdeckt. Und dieses Mal sind Karts und er restauriert die und baut die auch selbst. Also das ist jetzt sein Hobby. Und dann vergingen ein paar Wochen und dann habe ich einen Umschlag in der Post bekommen. Und den habe ich dabei. Schau mal rein, was drin ist.
Es kommt von einer Firma namens Rally Prior Group. Ein Rally Group. Erstmal ist eine Pappe drin. Ich nehme an, das ist zur Stabilisierung oder.
Ja.
Oh, das fehlende Bild hat er dir geschickt.
Es ist das fehlende Bild. Ich habe ihm erzählt, dass in meiner Ausgabe das Bild fehlt. Und dann hat er mir tatsächlich das fehlende Bild noch geschickt. Und eine.
Ich möchte ganz kurz die Widmung vorlesen, weil sie so schön ist. Christian, thank you for the opportunity to relive and share the story of the creation and development of Forbidden Quest.
Ja. Aber eine letzte Sache habe ich noch. Nämlich, ich möchte mit dir, mit euch noch meine Lieblingsszene aus Forbidden Quest teilen. Und zwar beginnt die auf dem dritten Planeten im Guard Room. Das ist so eine verlassene Alienstadt. Da fährt man mit einer Röhrenbahn durch die Gegend und kommt zu verschiedenen Orten. Unter anderem eben auch in diesen Raum, der als Wachraum betitelt ist. Und hier sagt das Spiel, dass man einen kleinen Raum betritt, der fast vollständig leer ist. Aber da ist ein riesiger Roboter drin, ein formidable looking robot. Der ist fast 2,50 Meter hoch und hat bedrohliche Gliedmaße angeschraubt. Und wenn da nicht sein menschlicher Kopf wäre, dann könnte man den für einen kleinen Panzer halten. Logischerweise muss man an dem vorbei. Die richtige Lösung ist, give hamburger to robot. Gib dem Roboter den Hamburger. Die Reaktion darauf ist, der Roboter schnappt sich den Hamburger und stopft ihn in seinen Mund. Gurgelnde Geräusche dringen aus dem Roboter, gefolgt von Stille. Der Roboter ist an Lebensmittelvergiftung gestorben. Und damit überlasse ich es jedem von euch selbst zu entscheiden, ob das das beste oder das schlechteste Spiel der Welt ist. Dankeschön.